Neu und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was man wissen sollte, um erfolgreich und langfristig in der Wissenschaft zu überleben, zu arbeiten.
Folge 3b mit Ralf Brandt. Und hier sind wir stehen geblieben.
Viele DoktorandInnen, ist zumindest mein Gefühl, die sowohl dann in der Wissenschaft tätig sind, als auch in der praktischen Sportpsychologie sich versuchen, ein Standbein aufzubauen oder auch bei einem Verband auch arbeiten. Was würdest du denen mitgeben wollen?
Ja. Also zunächst mal vorausgestellt meine allergrößte Wertschätzung dafür, dass es gemacht wird. Ja, und ich möchte mal betonen, Qualität setzt sich durch, immer. So, wenn Qualität geboten wird, dann wird sich das auch durchsetzen. Und insofern spricht nichts dagegen, aus dieser Perspektive spricht nichts dagegen, das so zu machen. Ja, es ist eine Frage der Qualität, die geboten werden kann. Aber, fettes Aber, aus meiner Sicht ist das ein Auslaufmodell. Und aus meiner Sicht ist es falsch, dieses Auslaufmodell weiter zu pflegen. Und zwar aus dem folgenden Grund. Der erste ist ein rein arbeitsweltlicher, gesellschaftlicher. Wir in der Sportpsychologie bilden wir mittlerweile mit Studiengängen oder mit ASP-Fortbildungen praktisch arbeitende Sportpsychologinnen und Sportpsychologen aus. Ja, also Experten, Sportpsychologie, Expertinnen und Experten. So. Und wir tun das und wir suggerieren denen, weil das ein Arbeitsfeld ist. So, und jetzt gehen diese, man kann fast schon sagen, diese Massen vielleicht nicht, aber sehr, sehr viele junge Leute gehen da raus und sagen, ich bin jetzt Sportpsychologe oder Sportpsychologin, das arbeite ich da mal. So, und dann schaffen die sogar was schwer ist, ja, an einen interessanten Sportverband ranzutreten. Und dann haben die auf dem Tisch die Gebührenordnung Sportpsychologie, die ein Skandal ist, dass es diese noch gibt, ja, weil es nicht möglich ist, vor dem Hintergrund einer solchen Gebührenordnung sich wirtschaftlich, sich berufstätig mit diesem Thema wirklich über Wasser zu halten überhaupt. Ja, so, und jetzt wird das für mich verständlich, weshalb dann Menschen sagen, na, ich will Sportpsychologie Praxis machen, aber ich kann mich davon kann ich nicht leben. Ja, also allein die Honorarsätze sind ein Witz und es gibt überhaupt gar nicht so viel Bedarf, ja, dass ich da mir eine Existenz gründen könnte, dann promoviere ich nebenher noch. So, und jetzt entsteht dort wirklich ein ganz fürchterlicher Teufelskreis. Nämlich, ich möchte Praxis machen, stelle dann aber fest, dass das betriebswirtschaftlich mir keine Existenz sichern kann. Also promoviere ich oder kriege eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Jetzt habe ich da ein Basisgehalt und andere haben ja auch nur eine halbe Stelle. Jetzt kann ich ja sogar noch nach Gost dazu verdienen. Oh, das ist ja super attraktiv. Ja, mache es deswegen für diejenigen, die davon leben wollen oder leben müssen, sogar noch schwieriger. Weil wenn ich sage, ich möchte oftmals sind es ja Menschen mit Beratungs- oder Therapieausbildung, einen für eine Psychologin angemessenen Honorarsatz. So, jetzt werden die noch damit konfrontiert, ja, aber die Person hier, die arbeitet gern dafür. Die Person will vielleicht sogar nur das Beste. So, aber die hat halt ihr Basiseinkommen, das da monatlich kommt, aus der anderen Stelle. Und arbeitet dann für diesen Satz. Also schon, was diesen Teufelskreis anbelangt, ist das fatal. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, man möchte es professionalisieren, ja, und auf der anderen Seite und Qualität professionell anbieten und auf der anderen Seite dann sagen, aber wir bezahlen das mit Ehrenamtssätzen, von denen man nicht leben kann oder ohne anderen Beruf nicht leben kann. So, und genau die gleiche Wechselwirkung, glaube ich, schleicht sich eben ein, dann, wenn ich vormittags das eine mache und nachmittags das andere. Also dann bin ich Wissenschaftlerin und Wissenschaftler, ja, und übe mich vormittags in meiner Rolle als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler übe ich mich darin, dass ich so objektiv und kalkulierend und geplant, organisiert wie möglich, distanziert auf die Sportpsychologie-Dinge schaue. Und lese ganz viel darüber beispielsweise. Und am Nachmittag so übe ich mich darin, Klienten zugewandt zu sein, praktisch zu arbeiten und lese dann, wenn ich Zeit dafür habe, ganz, ganz andere Dinge. Das ist dieses Halb-Halb sorgt, glaube ich, dafür, dass beide Seiten nicht so mit so viel Intensität und Zuwendung und auch dann schließlich Qualität gemacht werden können, wie sie gemacht werden könnten. Also ich habe das mit meinem alten Freund Ole, mit dem ich lange hier eben zusammengearbeitet habe, der das ja auch mit betrieben hat, weitergeführt. Mittlerweile ist jetzt Mascha Grote und Marlene Steinherr sind die Geschäftsführerin im ZPS und machen das hervorragend seit Beginn 2020 schon. Mit Ole gemeinsam ist das ja so entstanden. Und Ole hatte ich damals schon in die Arbeitsgruppe geholt, weil er einfach ein sehr, sehr, sehr erfahrener Praktiker ist. Ja, mit Coaching-Ausbildung, Therapie-Ausbildung, kommt aus dem Leistungssport. Und das ist so beeindruckend, wie schnell sich Dinge auch dann noch weiter verbessern, wie Dinge entstehen und wie professionell gearbeitet werden kann, wenn Menschen einfach, die gut ausgebildet sind, Zeit haben, sich darauf zu konzentrieren. Ja, hoffentlich würde Ole das Gleiche sagen, was meine wissenschaftliche Arbeit anbelangt. Ja, und deswegen eben, ich habe allergrößte Wertschätzung für diejenigen, die sich da aufteilen wollen, weil das Herz an beiden hängt, weil sie beides auch gut können, und würde deswegen sagen, Qualität setzt sich durch und daran kann man auch glauben. Ja, wenn die Person das gut macht und sehr gut macht, dann wird sie ihren Platz finden, ganz sicher. Aber berufspolitisch halte ich es für fatal, diesen Weg, wie wir es machen, als Society in den nächsten 10 Jahren weiter zu verfolgen. Das wird der Sache nicht gerecht, weil da kann man auch ganz erkenntnistheoretisch, wissenschaftlich argumentieren. So, Praxis und Wissenschaft sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. In der Praxis schaut man, was funktioniert und macht es. Als Wissenschaftler ist es mein Job, systematisch zu zweifeln und in Frage zu stellen. So. Und diese beiden Welten, die sind inkompatibel, die passen nicht zueinander und kein Mensch ist souverän dazu in der Lage, morgens in die eine und abends in die andere Haut zu schlüpfen, und der Tag hat nur mal 24 Stunden nur.
Würdest du denn trotzdem so weit gehen, dass du sagst, es kann ja auch Vorteile haben, dass zum Beispiel ein besonderer Fall in der Praxis mich auf wissenschaftlich neue Ideen bringt, oder ist das dann einfach auch in deinen Augen falsch, weil die Praxis nicht dafür da ist, mich wissenschaftlich auf neue Ideen zu bringen?
Ich mach's mal polemisch, wirklich polemisch.
Das hilft auch, ja.
Wenn man als Sportpsychologe in der Praxis am Mann, an der Frau arbeitet, so, dann ist man so nah am Gegenstand dran, dass einem das tolle Ideen gibt, die man wissenschaftlich bearbeiten müsste oder wissenschaftlich bearbeiten muss, dass das fruchtbar ist für die wissenschaftliche Arbeit. Ja, es ist ja sogar so, dass jetzt in meiner eigenen Biografie dort, vielleicht war meine Dissertation zu Stress bei Schiedsrichtern auch deswegen ganz gut, weil ich Schiedsrichter war und wahnsinnig viel darüber wusste, weil ich in der Praxis drin war. Ja, also inspiriert. Ja, es ist wichtig und es ist auch wissenschaftlich fruchtbar mit Sicherheit, wenn ich da morgens etwas lebe, so, was ich dann wissenschaftlich reflektieren kann. Wenn ich dann aber in meiner zweiten Haut bin, dann ist die Frage, ob ich das jetzt wissenschaftlich untersuchen kann in dem Sinne und jetzt mal ganz polemisch, aber trotzdem hochpragmatisch, und ob ich das dann gescheit publiziert kriege. Mhm. Ja, und dann eben ist es ganz häufig so, dass tolle Ideen, die da entstehen, unter Umständen eben sperrig wissenschaftlich zu bearbeiten sind. Vielleicht auch sperrig wissenschaftlich, auch so sperrig wissenschaftlich zu bearbeiten sind, dass sie einen überzeugenden wissenschaftlichen Charakter als Studie gewissermaßen gewinnen. Und jetzt ist die Frage wieder, wo willst du eigentlich mitspielen? Also mit einer äußerst mäßigen Wissen oder nein, nicht mit einer äußerst mäßigen, aber mit einer wissenschaftlichen Arbeit, bei der du zuschreiben musst, so, ach ja, aber ich konnte keine Kontrollgruppe machen, weil das unethisch ist. Deswegen ist es auch nur in der Apothekenrundschau publiziert und nicht woanders. Aber da muss man Verständnis haben. Das ist halt so vom Thema her. Damit wirst du nicht Professorin. Hm. Ja, wenn du jetzt sportpsychologisch arbeitest in einem professionellen Umfeld, und es gibt ja einige eben sehr professionell arbeitende Sportpsychologinnen und Sportpsychologen in Deutschland, und du erklärst denen, dass du jetzt die Beratungssituation nutzen möchtest, um nochmal irgendwie den Fragebogen zu verteilen, so, dann sagen die dir so, nee, sowas möchte ich hier nicht haben. Das ist was anderes. Und deswegen, natürlich befruchten sich die Dinge mit Blick auf Fragestellungen und Ähnliches. Aber ich glaube, dass es in der Qualifikationsphase in der Qualifikationsphase schon gar nicht zusammenpasst. Weißt du, wenn ich als Professor, der die existenziellen Sorgen, insofern ich eine entfristete Stelle habe, relativ los ist, jetzt sag, ach Mensch, es wäre mal wieder schön, ich mache ein, zwei Fortbildungen und ich möchte wieder rein in das Geschäft. Und dann mache ich das so nebenher irgendwie. Dann mag das gut sein oder nicht gut, aber es geht überhaupt gar nichts kaputt. Ja, das funktioniert. Und dann kann ich auch sagen, okay, jetzt mache ich das zum Forschungsthema, weil es auf die Publikation jetzt nicht ankommt. Ja, wenn ich aber als Postdoc so sage, so der nächste Schritt ist der, sei es ins praktische Arbeitsfeld oder into Academia. Da findet hoffentlich sowas wie eine Bestenauslese, eine Exzellenzauslese statt. Dann halte ich es persönlich für ja, sogar unclever zu sagen, ich halbiere meine Zeit und bringe Dinge zusammen, die verdammt schwer zusammenzukriegen sind.
Mhm. Ja. Aber was du nicht sagst, ist, dass Praktiker mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten sollten. Du sagst, in einer Person das Ganze zu vereinen, gerade in Qualifikationsphasen, ist unglaublich schwierig und zieht sogar einen Teufelskreis nach sich.
Genau richtig. Okay. Ich halte es für grundlegend wichtig, dass die beiden Felder, für die man sich ja auch völlig unterschiedlich qualifiziert und qualifizieren muss, deine Doktorarbeit ist 0,0 wert in der praktischen Welt. Mhm. Ja, deine Coaching-Ausbildung ist vielleicht nützlich, ja, um gut zu arbeiten, aber hat null Einfluss darauf, ob du Professorin oder Professor wirst. Ja, diese beiden Welten, so, die werden jeweils besser, wenn sie viel miteinander zu tun haben, ja, wenn da Kontakt besteht. Mhm. Ja, also, ja, das wäre ja unsere Idee. Es gibt das Zentrum für praktische Sportpsychologie in Potsdam. Das ist im Gebäude nebendran. Das sind Menschen, die nicht ihren Broterwerb durch Forschung bekommen, sondern durch Betreuung. Und dann gibt es die Universität, die Professur für Sportpsychologie, wo die Forschung stattfindet. So, und wir treffen uns regelmäßig. Ja? Und natürlich ist es so, dass die Kollegen draußen im Feld dann eben auch mal sagen, ach, mal wieder eine kleine empirische Studie machen. Logisch, mache ich mit oder so irgendwas. Aber Kontakt ist wichtig. Ich höre von denen, wie es wirklich aussieht in der Beratung und Betreuung. Und die hören von mir, wie es wirklich aussieht in der Forschung. Und dann sage ich mir vielleicht, oh, okay, in dem Beratungssetting wissenschaftlich zu arbeiten, ganz schön schwierig, da internationale Standards zu matchen. Und die sagen vielleicht, oh, vielleicht lasse ich den Fragebogen doch nicht mitlaufen, weil ich sehe, wenn ich das richtig machen würde, das geht ja gar nicht. Also Kontakt zueinander ist wichtig. Aber man darf nicht so tun, als ob das eine mit den gleichen Mitteln getan werden könnte wie das andere.
Mhm. Sehr spannender Exkurs, den wir mit dir mal auf die Praxis- und Wissenschaftsdiskussion gehen durften. Jetzt kommen wir wieder zurück stärker zur Wissenschaft. Und du betreust Doktoranden, Doktorandinnen. Und Was hast du festgestellt, was vielleicht zu einem heutigen Doktoranden, zu einer heutigen Doktorin anders ist als vielleicht zu deiner Zeit, als du promoviert hast? Und wie bewertest du das? Ist das eher was Gutes oder ist das eher was vermeintlich Schlechtes?
Ja. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, was auch früher schon eine Rolle gespielt hat, ist, dass es so diese Idee so Prekariat, es ist nicht alles planbar und manchmal auch schwierig mit dem Geld, das gab es früher auch. Ja, das war früher schon genauso schlimm, hat sich schon genauso schlimm angefühlt wie heute. Mhm. So, da hat sich, glaube ich, nichts verändert. Was sich vielleicht ein bisschen verändert hat, ist, dass es heute noch ein ganz neues Promotionsmodell gibt, das ich so gar nicht gekannt hatte, nämlich das eben von graduierten Schulen oder von großen, großen Abteilungen, in denen jetzt eben nicht wie ich damals in Konstanz halt ein Doktorand rumspringt, ja, sondern das 3, 4, 5, 6, 7 sind. Ja. Das kann es in einer graduierten Schule sein, das sind ganz viele, ja, oder eben in einer großen Arbeitsgruppe, wo es viele gibt, die in einem Boot miteinander arbeiten. Und dass es das gibt, also dass man jetzt auch als Doktorand, Doktorandin von beiden Welten hört. Der arme Tropf ist ganz alleine, komisch, die ist trotzdem glücklich mit der Situation und die andere ist aber nicht so glücklich. Oder die kommt aus einer riesengroßen Gruppe und kann jeden Tag mit 5 Menschen diskutieren. Dadurch, dass es diese beiden Welten gibt, dass man weiß, es gibt sie und man auch hört aus den beiden Welten, glaube ich, haben sich Doktorandinnen, Doktoranden so ein bisschen verändert. Die haben es gewissermaßen aufgenommen und die passen jetzt so gewissermaßen besser in die eine oder andere Welt rein. Mhm. Also nach dem Motto, ich habe Doktorandinnen und eine Doktorandin, die, glaube ich, mit dem, was ich so genossen habe, nämlich so unendliche Freiheit, so ich darf entscheiden, wo es hingeht und habe ein sicheres Backup, aber nichts ist mir lieber als ein offeneres Feld, die mit der Situation sehr, sehr gut umgehen kann. Wohingegen andere eher anmahnen, so ich brauche viel mehr Struktur, mir hilft es nicht irgendwie, dass wir uns irgendwann treffen, sondern ich brauche einen festen Termin von mir aus Mittwoch 15 Uhr, sonst kann ich mich nicht darauf vorbereiten oder ähnliches. Und das ist dann ganz fremd für mich, so, weil ich so nicht bin. Und ich hatte mir eben überlegt, woher kommt das? So, und ich glaube, es kommt halt daher, weil man weiß, dass es sowas auch gibt mittlerweile. So, und dann steigt natürlich jetzt, wenn man eher so gebaut ist und davon profitiert, dass es mehr Leitplanken gibt, dass es mehr Struktur und Vorgaben gibt, so, dann fühlt man sich auch mal schneller deplatziert, wenn man jetzt halt in eine Arbeitsgruppe reingeht, glücklich ist, dass man überhaupt die Promotionsstelle hat, in der das plötzlich anders ist. Und deswegen glaube ich, dass sich das so ein Stück weit geändert hat. Also die Landschaft hat sich ein bisschen ausdifferenziert. Ich habe ganz, ganz, ganz tolle Doktorarbeiten gesehen von Menschen, die auf Drittmittelprojekten quasi irgendwie nie einen Fuß in einen Hörsaal gesetzt haben, ja, und dieses ganze akademische Leben nicht mitgekriegt haben und sensationelle Arbeiten geschrieben haben, genauso wie von denen, die sich durch Lehre zugeballert gefühlt haben, auch nicht länger gebraucht haben und toll gearbeitet haben. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein Passungsproblem. Und das ist jetzt, vielleicht klingt das ein bisschen arrogant, wenn man das jetzt so aus Arbeitgebersicht eher so betont, aber man wünscht sich eine Anstellung in einer bestimmten Arbeitsgruppe, um zu promovieren oder zu habilitieren. Wenn es aber menschlich und vom Arbeitsumfeld, das einem da geboten wird, strukturiert, nicht strukturiert, also wenn das nicht passt, so, und du bleibst zu lange drin, dann wirst du unglücklich. Und wenn du unglücklich wirst, kannst du niemals gut werden. Und dann muss man vielleicht auch irgendwie schauen, dass man da wieder rauskommt, rechtzeitig. Also auf Gedeih und Verderb in einem Umfeld zu arbeiten, welches einem nicht liegt, ist zum Scheitern verurteilt, was die Qualität der Arbeit anbelangt. Und deswegen, ja, und deswegen, das hat sich verändert. Also ich treffe heutzutage, also ich hatte, subjektiv habe ich den Eindruck, dass früher irgendwie alle so waren wie ich. So von wegen, du musst mir nicht sagen, was ich tun soll. so, lass mich frei sein und ich weiß alles besser. Und heutzutage gibt es, glaube ich, mindestens eine zweite Gruppe, die schon vielleicht auch aus der Schule heraus so deutlich strukturierter und planvoller an die Dinge rangehen will und auch dann besonders gut ist, wenn das angeboten wird. Und so muss ich mich besser einstellen auf diese beiden Gruppen, aber mit der anderen Gruppe, der strukturierteren, so tue ich mich immer noch ein bisschen schwerer als mit denen, die mir da ähnlicher sind und sagen so, Vollgas nach vorne.
Aber das heißt, du versuchst dich da anzupassen. Also du sagst, der Fit geht dann schon auch von der Führungsperson aus. Also du bemühst dich.
Ich bemühe mich, ja, aber habe mittlerweile eben auch die Erfahrung machen müssen, dass sich der Fit dann nicht immer herstellen lässt, weil ich halt, ich kann mich mal eine Woche oder zwei, kann ich mich gut verstellen. Ja, und so sein, wie der Ideal-Ralf gerne wäre. Aber spätestens, wenn ich dann selber unter Stress gerate und irgendwelche anderen Dinge sind, dann bin ich halt so, wie ich bin. So, und dann kann ich mir so viel Mühe geben, wie ich will, dass der Fit da ist. Das geht dann nicht. So, um dem aber noch eine positive Konnotation zu geben, so, das größte Privileg, das ich als Professor habe an der Universität, ist, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeiten will als Doktorandin oder als Doktorand. Und insofern war es ganz, ganz, ganz selten der Fall, dass es persönlich nicht gepasst hat, selbst wenn der Fit mal nicht so toll war. Ja, also selbst wenn wir an diesen Punkt gekommen sind, von wegen Ralf, du gibst mir zu wenig Struktur vor, ich brauch mehr Anleitung von dir. So, und ich sage, ich kann dir diese Anleitung nicht geben, weil ich das nicht, also aus prinzipiellen Gründen nicht gut finde, weil ich so auch nicht bin und weil ich es auch nicht gut kann. Ich arbeite anders. So, dann war es zumindest so, dass ich diese Person ja gefunden habe als Doktorand oder Doktorandin in dem Bewusstsein von wegen, ja, das ist jemand, dem kann ich mir vorstellen, jeden Tag zu tun zu haben. So, das freut mich, dass du eine Bürotür neben mir bist. Mit dir kann ich es aushalten. So, dass selbst wenn dieser Fit dann mal nicht da war, das jeweils einfach zu lösen war, weil eben die persönliche Ebene stimmt.
Und es ist ja auch so, dass wenn jemand schon zu dir kommt und das so konkret formuliert, ist das ja auch eigentlich ein gutes Zeichen, dass es irgendwie menschelt, habe ich gelernt, ist das
genau.
Ja. Dann trotzdem noch die Frage, wie sieht es denn aus, was die Anforderungen an DoktorandInnen angeht? Hast du das Gefühl, dass die sich verändert haben? Müssen die mehr leisten, weniger?
In einem Punkt ja, sie haben sich verändert. Also der einzig gültige Vergleich, den ich machen sollte, ist wahrscheinlich der mit mir als Doktorand, weil ich da sicher weiß, wie es war und wie ich es empfunden habe. Aber eine Situation, die sich sehr, sehr verändert hat, ist ganz simpel die, dass über die Idee kumulative Promotion oder kumulative Habilitation, die ich im Grunde für gut und wichtig halte, dass die einen wahnsinnigen Zeitdruck geschaffen hat. Mhm. Ein Zeitdruck, ganz simpel, in derlei Hinsicht, dass wenn ich einen Vertrag als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Professur bekomme, dann ist der vielleicht 3 Jahre, wenn man ganz viel Glück hat, vielleicht auch mal 5. Aber wahrscheinlich 3 Jahre. Wenn ich in ein Drittmittelprojekt gerate, sind das 2 oder 3 Jahre, die man kriegt, wenn man Pech hat, nur 1 Jahr. Und selbst jetzt in diesem normalen Format, sagen wir mal DFG, 3 Jahre, ich möchte promovieren, weiß ich, ich soll 3 Publikationen unterbringen als Doktorand. Dafür muss man extrem Gas geben. Ja. Also das ist ein Zeitdruck, den ich damals so nicht kennengelernt hatte. Ja. Da hieß es eben, also mir war sowieso klar, dass ich ein Buch schreiben muss in Konstanz dort. Und da war aber dann die Ansage, so, es wäre schon gut, wenn du auch mal noch was anderes schreibst. So, und das, dann geht man anders in so eine Zeit rein und dann klappt es auch, dass man noch 2, 3 Dinge nebenher schreibt oder irgendwas. ja, weil das eine andere Einstellung ist. Aber da sind reinzugehen jetzt, du bist gerade Doktorand geworden und jetzt wirst du konfrontiert mit dem Laden, den du schon so ein bisschen kennst, aber natürlich, du bist Rookie, da du hast keine Ahnung von gar nichts, also faktisch auch keine Ahnung von gar nichts, da musst du dich immer reinfuchsen, da musst du reinkommen, es geht eine gewisse Zeit. So, und dann beginnst du auch so im Rahmen deines ersten Papers zu merken, so, oh, das dauert ja brutal lang, das lässt sich ja gar nicht so planen, so, und geht ja alles viel länger als irgendwie gedacht. Und dann bist du im Prinzip nach 1,5 Jahren an dem Punkt, wo du denkst, scheiße, ich habe das erste noch gar nicht publiziert. So, und dann beginnst du zu rechnen. Mhm. So, und ich glaube, das gibt's. Das ist eine Rahmenvoraussetzung, die sich sehr stark verändert hat. Also es hat sich ein Zeitdruck entwickelt über die Publikationsarbeit, die auch dann eben noch, es braucht auch besondere Skills, publizieren zu können. Also genauso wie man, wenn man im Hörsaal souverän werden muss und Dinge lernt, so ist es beim Schreiben auch. Das ist ein harter Anfang. So, und zur Entwicklung von den Skills, das ist so klar, dass die am Ende da sein müssen, aber es ist so klar, dass sehr viel mehr Zeit notwendig wäre, um das super zu machen. Ich glaube, das macht Druck. Darum beneide ich niemanden. Und ein zweiter Punkt, der sich, glaube ich, verändert hat, ist der, dass die Nachwuchsgruppe, so in der ich mich noch bewegt habe, die war so recht homogen. Das waren ganz viele, ich sage mal ganz plakativ, das waren so ganz viele Sportler. So, ja. Selbst die nicht Sport studiert haben, aber so, das waren Sportler, so mentalitätsmäßig. Mhm. Und inzwischen ist es gerade in der Sportpsychologie also so normal geworden, dass da auch, und ich meine, es ist nicht despektierlich, aber dass da Nicht-Sportler reinkommen. Ja? Menschen, die, und das meine ich mit Nicht-Sportler jetzt, die eine ganz andere Ausbildung haben. Ja? Und die sogar einen riesengroßen Vorteil haben, also Psychologinnen und Psychologen, die sogar einen riesengroßen Vorteil haben, nämlich die werden beballert mit Methodenwissen. Ja? Da ist jetzt eine zweite Gruppe, ich sage mal so, Nicht-Sportler, die zahlenmäßig inzwischen mindestens genauso groß ist, ja, die manchmal was von Sport verstehen, manchmal aber auch weniger, manchmal wollen die aber auch gar nichts von Sport verstehen und manchmal, von manchen Fragen muss man auch gar nichts von Sport verstehen, hat man den Eindruck, schade, aber ist so, ja, so, und jetzt entsteht da irgendwie so eine, habe ich den Eindruck, so eine viel, viel heterogenere Gruppe an Doktorandinnen und Doktoranden und also wenn ich damals überwiegend Menschen um mich herum gehabt hätte am Anfang meiner Promotionszeit, die Statistik 1, 2, 3, Experimentaltechnik, Scientific Methods und How to Publish a Lot im Studium gehört haben, dann wäre ich vielleicht auch nicht so selbstbewusst gewesen. Da hätte ich gedacht so, oh Scheiße, da habe ich nie davon gehört. Da muss ich Gas geben. Ja. Und umgekehrt glaube ich genauso. Also ich erlebe man ja auch umgekehrt, wenn engagierten Doktoranden in der Sportpsychologie deutlich gemacht wird, das ist eine tolle wissenschaftliche Untersuchung, aber du verstehst gar nicht, mit was du es hier zu tun hast. Das ist Sport, das funktioniert so. Ja, in der Sportart geht es um das Folgende. Oder mein Lieblingsbeispiel immer eben Schiedsrichterei. So, das ist, da ist Forschung Lichtjahre von dem entfernt, was in der Praxis irgendwie stattfindet. Und das sind tolle psychologische Arbeiten, aber das hat null Auswirkungen für Praxis und umgekehrt genauso. Also es geht auch in die andere Richtung. Also es mag Psychologinnen und Psychologen genauso gehen. So, okay, ich weiß ja gar nicht, was ich da... So, man kommt vom Workshop und denkt sich, ich habe keine Ahnung, die wissen viel mehr als ich da drüben, da kann ich nie mithalten. Mhm. Und das, glaube ich, färbt eben auch so ein kleines bisschen in die Generation rein oder scheidet das zu dem, was ich da früher hatte. Wir hatten da eine relativ homogene Truppe beisammen.
Und was glaubst du, macht das mit den DoktorandInnen, wenn ich mehr Heterogenität habe, im Sinne von, die wissen mehr über Sport, die mehr über Methodenausbildung, also wie erlebst du das?
Ah ja, das ist so schwierig zu beantworten, weil ich immer niemals so sein wollte, wie mein Vater war. Und,
jetzt wird's.
Und mein Vater war wirklich richtig gut, der hat mich echt Das war der tollste Papa der Welt. So. Aber ich hatte immer das Gefühl, der weiß es besser. So. Und wenn du mir jetzt solche Fragen stellst, dann gerate ich immer die Gefahr, so zu wirken, als ob ich es besser würde, also, oder ob ich das beurteilen könnte, wie das jetzt ist bei den Jüngeren. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt, glaube ich, so, weißt du, ich wollte unbedingt promovieren, weil ich mir dachte, da musst du nicht so früh aufstehen. Du kannst abends länger feiern.
Man muss dazu sagen so. An der Stelle, dass Ralf sich für diesen Podcast nicht vor 10 Uhr treffen wollte.
Es war fies, dass du das nochmal
ja, gesagt hast. Ja, also ich verstehe das. Ich bin auch kein übelster Morgen.
So. Also, und so weit habe ich damals gedacht. So, und viele von den jungen Leuten, die jetzt irgendwie dann zu mir kommen, die sind so viel strukturierter und auch zielorientierter. So, dass das zumindest schon mal so ganz so sehr, sehr anders ist. Und es ist bestimmt gut und richtig, dass die so sind. Ist ja, ich bin der Dinosaurier, denen. Also die werden das in 20 Jahren rocken und dann bin ich hoffentlich glücklich verrentet. So, und ich finde das nicht alles gut. So, aber ich musste mit umgehen. Aber das ist halt eine andere Zeit. Und ich kann mir vorstellen, und jetzt kommt dieser alte weiße Mannspruch, ich kann mir vorstellen, dass der Druck tatsächlich aus dem Grund ein größerer geworden ist, weil als ich meine erste Stelle hatte, hatte ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, dass das nur 2 Jahre dauert. Weil 2 Jahre sind ewig und was in 2 Jahren ist. Und heute steht das vielleicht ansozialisiert über die Schule. So steht es denen schon so klar vor Augen, was dann in 2 Jahren sein muss, damit es weitergehen kann. Also ich bin im 2. Semester Bachelor. Ich wollte mich schon mal erkundigen, ob es vernünftig wäre, diesen Wahlbereich zu nehmen, weil ich möchte Master studieren in der und der Uni. So, also solche Gedanken habe ich mir gar nie gemacht. Und es ist sicherlich, hat sicherlich viel Gutes, dass das strukturierter ist. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass der erlebte Druck dann auch größer wird. Bei mir war es quasi egaler, was im nächsten Jahr ist. Ich bin noch in der Zeit groß geworden, bei der manche Probleme wahrscheinlich auch schon groß waren. Aber die waren mir noch nicht so präsent, wie das jetzt irgendwie heute ist, wenn man heute jung ist.
Ich bin gespannt, wie es damit weitergeht und wie sich das ausdifferenziert und wie wir vielleicht da auch zusammenfinden. Also ich erlebe das tatsächlich noch gar nicht so, als wenn das so getrennt ist. Ich kann das immer nur aus meiner Perspektive sagen, als Sportwissenschaftlerin, dass ich ganz oft denke so, oh, die PsychologInnen, die können so viel methodisch und ich kann das alles gar nicht. Also da fühle ich mich schon auch oft weniger kompetent.
Ja.
Trotzdem irgendwie erstmal gereicht, aber...
Ja, wie gesagt, genauso gucken die dann ja aber auf die Sportwissenschaftler und ob die wissen, aber die wissen ja sogar was über die kulturellen Wurzeln von Sport. Das ist ja spannend, ja? Interessant. Also insofern, das ist schon, das hat beides sein Gutes. Mal gucken. Also es vielleicht ist es nochmal der Punkt, jetzt zum dritten Mal Wert auf darauf zu legen und das zu betonen. Qualität setzt sich durch. Immer, ja. Und natürlich sind heutzutage methodische Skills, wenn man wissenschaftlich erfolgreich sein möchte oder wissenschaftliche Karriere einschlagen möchte, dann sind das die Basics. So, methodische Skills sind das Wichtigste überhaupt. Ob die jetzt im hermeneutischen, im qualitativ-empirischen oder im quantitativ-empirischen Teil liegen, sei völlig dahingestellt. Aber an der Stelle musst du gut sein. Punkt. So. Und wenn ich mit meinem Qualitätsgrundsatz recht habe, dann ist es tatsächlich ja aber auch nicht falsch zu sagen, auch da wird sich Qualität durchsetzen. Dann ist die Nacht halt mal kürzer, ein Vierteljahr ran. Und ich kriege es ja auch vorgeführt in der eigenen Arbeitsgruppe dort. Wenn man will und Gas gibt und dass das Leben noch gut mit ihm mit einem meint, ein kleines bisschen. Ein bisschen Glück braucht es immer, wo man ist und wie man ist und wie die Welt um einen herum ist. Dann kriegt man das ja auch hin, weil gerade Methoden, das ist ja kein Hexenwerk, das ist ja reine Fleißarbeit, sich das reinzuhauen. Ja, man muss nicht schlau sein, um tolle Statistik zu rechnen. Das ist einfach nur Zeit und Training. Ja, und das mag ja das Gute daran sein.
Jetzt haben wir viel über den Forschungsaspekt von DoktorandInnen auch gesprochen. Und ich erinnere mich an das Gespräch, was ich mit Dennis hatte, der auch gesagt hat, für ihn ist Doktorandenausbildung auch ein bisschen umfänglicher zu fassen. Und deswegen würde ich gerne konkret fragen, ob für dich noch mehr dazugehört und wenn ja, was, wenn es darum geht, einen Doktoranden, eine Doktorandin auszubilden, als nur natürlich die wissenschaftlichen Publikationen, die dann am Ende stehen sollen.
Ja. Grundsätzlich würde ich mal wie folgt formulieren, habe ich schon hunderte Male gemacht. Nein, nicht hunderte Male, aber dutzende Male ganz sicher. Um Doktor oder Doktorin zu sein, ist es wichtig, dass es ein wissenschaftliches Schriftstück gibt. Ja, also du musst deine Arbeit abgeben dort am Ende. Aber was verliehen wird, ist sowas wie du bist jetzt Doktor, Doktorin in dem Sinne, du bist eine Persönlichkeit als solches. Also ich sag immer, einer der Vorteile, die sich hoffentlich nicht so schnell verändern wird, wenn man Doktor oder Doktorin ist, ist, dass es Menschen da draußen gibt, die es mit Hochachtung und Wertschätzung wahrnehmen. Was? Doktor oder Doktorin. So. Und die billigen dir das zu, weil das irgendwie so was über dich aussagt. Und das sagt, also was du da wissenschaftlich bist oder gemacht hast, das spielt da überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen ist es mir wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Im Idealfall wird der Doktorgrad verliehen an jemanden, den ich das zutraue, das zu verkörpern. So. Und ich habe zum Glück an der Stelle noch keine schlechten Erfahrungen machen müssen, aber kann eben zu den Menschen, die ich als Erstbetreuer dort hatte in den letzten Jahren, kann ich sagen, das sind ganz überwiegend solche Persönlichkeiten geworden. Und die sind es vielleicht auch deswegen geworden, weil, und jetzt, sorry, so ist es halt bei mir, es diese ganz, ganz engen Leitplanken macht es so und so und so und nicht gibt, sondern weil die mit diesem freien Feld umgehen konnten. Und das freie Feld, das ermöglicht es einem halt auch so, dass wenn man bei mir promoviert, dann ist man eher Mitarbeiter in dem Sinne, als dass man gemeinsam dieses Jahr irgendwie rockt mit allen anstehenden Aufgaben, als dass man Doctorate Student ist und jetzt Seminare, Anleitungen, solche Dinge kriegt, sondern dass da ganz viel so on the job, so nach dem Motto, du arbeitest mit meinen Forschungsprojekten mit und ich bei deiner Doktorarbeit. So, und kein Problem, klar vertrete ich dich in der Lehre, wenn du heute krank bist oder ein Kind versorgt werden muss oder sonstiges, logisch, aber beim nächsten Mal ist es dann halt, ich kann den Termin nicht verschieben, könntest du in einer Stunde mein Seminar übernehmen. So. Und ich glaube, dass das die Dinge sind, die Formen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich nicht erfahren bin mit Graduate Schools oder Ähnliches. Ja, ich kenne es aus dem amerikanischen System natürlich. Dort die Leute, die ich da in Iowa dann irgendwie kennenlerne, die sind in diesem Graduate Student System. Das ist sehr kursorientiert, da studiert man eher. Mhm. So, bei uns arbeitet man als Wissenschaftler. So, trotzdem bin ich mit diesem Graduate-Student-System nicht so vertraut. Aber solange ich die Wahl habe, möchte ich lieber wenige Doktoranden, mit denen ich zusammenarbeiten kann, wie Forschung und Lehre an der Uni funktionieren, weil das diese Persönlichkeiten schafft und formt, die danach sind.
Ich finde das eine schöne Metapher, also oder zumindest höre ich die raus, dass dieses freie Feld, was du bietest, mit wenig Zäunen, von denen du auch schon vorhin gesprochen hast, dass du da quasi deine DoktorandInnen mit zum Spielen auf dem Feld nimmst und ihr dann guckt, was ihr quasi daraus macht, anstatt euch in regelmäßigen Abständen irgendwie zu treffen oder an eine Bank zu setzen oder was auch immer.
Also die regelmäßigen Abstände zu treffen, da musste meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen. Das sieht eher so aus, dass ich mich zu den unmöglichsten Zeiten jeden zweiten Tag irgendwie melde mit irgendwas oder andersrum. Also so Open Door ist zumindest so bei uns das Wichtige. Und deswegen sind es ganz, 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 ganz viele informelle Treffen und ganz, ganz wenige definierte, vorstrukturierte. So muss man sich das irgendwie vorstellen. Also eher das Miteinander arbeiten dort. Ja. Und diese Optionsvielfalt, gut, da weiß ich jetzt auch wiederum schon aus dem eigenen Sportstudium, habe ich das im Sportsoziologie-Seminar gelernt, dass eben jetzt die Optionsvielfalt für den anderen einen Entscheidungsdruck sondersgleichen sorgt. Also nach dem Motto, ich finde es toll, wenn ich 8 Möglichkeiten habe zum Aussuchen. Nichts Besseres, und ich habe auch immer für alles, was ich tue, nicht nur einen Plan B und C, sondern mindestens einen Plan D und E und F. Mhm. So, zumindest irgendwo da hinten im Kopf. Und ich kenne aber auch Menschen, und auch bei Doktorandinnen und Doktoranden gibt es das. Wenn da zu viele Optionen sind, dann ist das ganz fürchterlich. So ist doch, fühlen sich wohler, wenn es maximal 2 sind, und am allerwohlsten, wenn der Chef dann sagt, mach's mal so ist richtig. Ja, und deswegen eben wieder, es ist so eine Passungs- und Fit-Geschichte, die da, glaube ich, wichtig ist.
Dann lass uns vielleicht nochmal zu ganz, ganz konkreten Fragen kommen. Was hättest du denn, wenn du jetzt rückblickend auf deine Karriere schaust, was hättest du denn gern vorher gewusst?
Was ich gerne vorher gewusst hätte? Normalerweise sprudeln die Dinge aus mir raus, wie du merkst, in den letzten 2 Stunden. Aber an der Stelle weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, eine Sache. Doch, jetzt fällt mir eine Sache ein. Und jetzt ist es auch noch, also umso dringender, dass ich sie anspreche. Überschrift ist Rat Race. Alle Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler können mit dem Begriff Rattenrennen, Rat Race, was anfangen. Die Idee, das Rat Race, kommt aus der Spieltheorie und bezeichnet das, dass wenn eine Ratte rennt, sie ein bestimmtes Tempo erreichen kann. Je mehr Ratten es werden, desto schneller dreht sich das Rad sprichwörtlich und desto schneller wird gerannt. Und die hören nicht auf, sondern irgendwann dann ist das Rennen so schnell, dass die Ersten einfach wegbrechen. Und am Ende bleiben dann welche übrig, aber die sind total erschöpft. So, und Stichwort Rat Race. Unser Job an der Universität ist, und jetzt werde ich ein bisschen pessimistisch, und ich pointiere nochmal, um es ganz, ganz deutlich zu sagen, was meine Meinung ist, der ist auf Selbstausbeutung hin angelegt, strukturell. Und das System um uns herum, Universität und Wissenschaft, trägt nicht immer dazu bei, dass das besser wird. So, komm, jetzt haben wir ein paar mehr Studenten, mach noch ein zweites Seminar. Das ist doch unfair, du kannst doch kein Riesenseminar machen. So, und die Studis müssen länger studieren und ey, die geben sich echt Mühe, mach einfach das nächste Seminar noch zusätzlich. So, und wir sagen, ja klar, mache ich das. Ja. Oder jetzt muss man sich noch da engagieren und das noch machen. Und jetzt musst du noch, es reicht nicht aus, wenn du einen Text pro Monat reviewst. Also so 4, 5 müssten schon sein. Da kannst du sogar Credits dafür kriegen, ja, dass du jetzt noch reviewst. Das kannst du dann vorzeigen. Ja. Und wir rennen und machen mit. Also was ich gerne vorher gewusst hätte, ist, dass man echt auf sich aufpassen muss, weil das ganze System so darauf beruht, dass da Menschen zusammenfinden, die sagen, ich finde es geil, ich will genau das machen, die sind hochmotiviert. So, und es wird immer, 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 immer mehr. Und man macht auch immer, immer mehr. Aber da ist die Gefahr groß, dass Dinge kaputt gehen. Also auch die Anzahl der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die nicht, glaube ich, die nicht das Glück haben, dass das im privaten Bereich immer rund gelaufen ist, die ist relativ groß, weil der Job viel Zeit kostet. Und es mag den Professor geben, der den ganzen Tag auf dem Golfplatz ist oder sonstiges, aber ich kenne nicht viele. Die anderen sind sind häufiger. Das ist, dieser Job kostet enorm viel Zeit und man muss tierisch aufpassen, dass es einen selber und die Menschen um einen rum nicht erschreckt oder kaputt macht.
Was würdest du immer wieder so tun, rückblickend auf deine Karriere?
Meinen eigenen Kopf durchsetzen. Mhm. Ich hatte aber zum Glück, wirklich zum Glück, hatte ich zwei ganz außerordentliche Chefs. Wie gesagt, ich hatte die Namen schon erwähnt, eben Wolf Mietling und Wolfgang Schlicht, zu Promotions- und zu Habilitationszeiten, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, aber eine Sache, beide hatten, und ich versuchte es so gut wie möglich auch selber zu sein, nämlich die immer so ein offenes Feld gelassen haben. Also die gewissermaßen nie gesagt hätten, Ralf, das machst du so nicht. Ja, sondern selbst wenn ich mit einer Schnapsidee gekommen bin, mir vielleicht gesagt haben, dass es für eine Schnapsidee halten, aber dann probier's halt selbst. Ich habe ein Bild vor mir, so in dem Wolfgang irgendwie so meinte, probier's halt, fällt auf die Nase. Ja, ich war mir sicher, dass er falsch liegt. Ja, und Vierteljahr später dachte ich mir, scheiße, ich hätte mir so viel schlaflose Nächte schlafen sparen können. Ja, aber ich hatte es immer erleben dürfen, dass ich meinen eigenen Kopf durchsetzen durfte. So, und das auch gemacht habe. Und es wahrscheinlich heute auch noch mache. Ich möchte gern entweder wirklich überzeugt sein, dass es anders ist. Und ansonsten möchte ich es zumindest probieren. Und deswegen, das würde ich immer wieder so machen.
Da muss ich mal fragen, ich habe mich jetzt lange nicht getraut, diese Frage zu stellen, aber es gab so ein Gerücht, dass du die Theorie, die ihr entwickelt habt, dass du die auf dem Kongress vorgestellt hast und dass Rückmeldungen kamen, die euch nochmal dazu bewogen haben oder dich nochmal dazu bewogen haben, einen Artikel über diese Theorie, der eigentlich schon angenommen ist, nochmal zurückzuziehen und zu bearbeiten mit den Informationen, die da genannt wurden. Ich glaube, ich habe mich deswegen nicht getraut zu fragen, weil ich so hoffe, dass es wahr ist, weil ich das so sensationell gefunden hätte. Aber ist nicht wahr?
Also, es ist Wahnsinn, was geredet wird. Also, ich verweise jetzt einfach mal, sagen wir mal so, die Beiträge, die zur ART publiziert, oder der erste Beitrag, also an dem solche Modelldinge noch wichtig sind, der liegt ja beim German Journal of Sport and Exercise Research, eine tolle Zeitschrift, tolle zwei neue Herausgeberinnen seit kurzer Zeit.
Oh, wer ist es denn? Ich weiß es gar nicht.
Das ist Bettina Wollesen aus Hamburg und Anne Reimers aus Erlangen. Die Geschicke der Zeitschrift die nächsten 5 Jahre leiten werden. Ganz mächtiges Zeichen, zwei Frauen, und ich freue mich sehr. Sind genau die richtigen Personen. So, aber auf jeden Fall jetzt, um auf dieses Gerücht da zu sprechen zu kommen, zum Glück ist dieser eine Beitrag in der Zeitschrift sogar publiziert worden. Zum Glück gibt es jetzt aber eben da ja eine zweite geschäftsführende Herausgeberin, das ist die Claudia Völker-Rehage, die sie gemeinsam mit mir gemacht hätte, die sicherlich, beziehungsweise Claudia, ich erlaube es dir nochmal, in diesen Vorgang im Editorial Management System reinzuschauen und alles öffentlich zu machen, was dazu ist. Dieser Beitrag wurde niemals zurückgenommen oder verzögert.
Ich dachte, von euch zurückgenommen, oder sonstiges. Von euch zurückgenommen, weil ihr nochmal überarbeiten wolltet.
Ja, das wäre ich einer ganz fatalen Doppelrolle. Also man könnte ja sogar sagen, also ich habe das ja in der Zeitschrift publiziert, für die ich Editor-in-Chief war. So, und deswegen bitte ich gerade Claudia, falls du mich sehen könntest, ich winke in die Zoom-Kamera, Claudia, alles öffentlich machen dazu, unter anderem, dass das System so verblindet war, dass sie bis heute keine Ahnung hat, wer gegutachtet hat oder sonstiges. Und darin wird man auch sehen, dass daran nichts dran ist. Das Einzige, und jetzt wäre ich eher gespannt, also muss es nicht beantworten hier, aber der einzige Punkt, an dem ich mir das irgendwie jetzt zusammenreimen könnte, dass so ein Gerücht irgendwie entsteht, dass wir was zurückgezogen hätten oder ähnliches, ist das, dass ich den Beitrag eingereicht habe mit Paddy gemeinsam irgendwann im Sommer, und es war kurz davor ASP-Tagung, und auf der ASP-Tagung hatte ich dann eben das Modell dort vorgestellt. Und da hat Jens Kleinert was ganz Tolles gemacht, nämlich ich habe den Vortrag zur Theorie dort gehalten, die vorgestellt. Ja, und zwei Monate später wurde wurde eingereicht. Und deswegen waren die Dinge auch fertig. Ich habe es getestet da. Und dann hat Jens Kleinert gesagt, so ja, ein anderer Vortrag ist ja ausgefallen. So, und es kommt ja so selten vor, dass man sich über Theorie unterhält und hat dann nochmal extra Zeit in dem Arbeitskreis dann dafür genutzt, dass wir über ART telefoniert. Das war noch live, wir waren im Raum, Seminarraum, ach, wie schön. So, und in der Zeit erinnere ich mich jetzt daran, dass tatsächlich dann eben sich die Stimmen in dem Raum jetzt dort 20 Minuten lang mit der Theorie auseinandergesetzt haben, auch mit dem Schaubild ganz konkret, so dass Paddy und ich dort erarbeitet hatten. Und da entstand dann die Idee, dass die Rolle von Self-Control dort präzisiert worden ist, nämlich eben dann in dem aus der Entscheidungssituation heraus rübergezogen worden ist und gewissermaßen transponiert angewandt worden ist auf den gesamten Typ-2-Prozess. So. Und da bin ich auch rausgegangen und habe gesagt, also das war jetzt tatsächlich ein Aspekt, den wir hier diskutiert haben, der echt jetzt nochmal dazu führen wird, dass ich das mit Paddy durchspreche und wir die Sachen präzisieren. Und so ist dann auch publiziert worden. Also zurückgezogen wurde nie irgendetwas.
Aber ernst genommen, was alle KollegInnen gesagt haben.
Aber es war ganz simpel der Punkt, dass das für die Arbeit mit Paddy ein riesengroßer Gewinn war, den auf der ASP-Tagung tatsächlich ja in diesem Raum mit den Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren. Und hoffentlich kommt der gute Teil dieses Gerüchts aus der Ecke. Aber jetzt, dass da irgendetwas zurückgezogen, verzögert oder verändert oder jetzt geklaut worden wäre.
Nee, also, um Gottes Willen, dann habe ich mich da schlecht ausgedrückt. Es ging gar nicht um geklaut, sondern wirklich um die Tatsache, dass du wohl, auch wenn es schon veröffentlicht, also kurz vor der Veröffentlichung stand, du sagst, nee, das, was wir da geschrieben haben, das war noch gar nicht zu 100% richtig. Aufgrund der Diskussion und dem Arbeitskreis haben wir eine Veränderung oder möchten wir eine Veränderung vornehmen und das weiterentwickeln.
Das ist definitiv ja. So. Also zwei Monate, bevor wir diesen ersten Beitrag zur Veröffentlichung eingereicht hatte, gab es die ASP-Tagung und genau diesen Workshop, von dem ich gerade erzähle. Und ja. Das hatte massiv Einfluss. Wäre ja auch schade, wenn nicht. Ich meine, da saßen 5, 6 Professorinnen, Professoren drin und, ja. und echt eine Menge kluge Köpfe, von denen ich einige sogar noch namentlich nennen könnte. aber logisch, das war kurz bevor dieses Ding publiziert wurde, also zwei Monate vor, damit rechtzeitig genug, um nochmal nachzudenken und schon weit genug, dass eben schon... Klar, ja, klar, ich habe die Theorie präsentiert und kurz danach dann eingereicht.
Aber das ist doch nochmal tolle Werbung für die Tagung, also dass man da auch diese theoretischen Diskussionen tätigt und dann aber auch bereit ist, die anzunehmen. Also ich finde, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass man dann bereit ist, auch Kritik anzunehmen oder Verbesserungsvorschläge.
Die Kollegen mussten mich schon überzeugen, dass die Idee, die sie da hatten, eine gute ist. Und ich sage, also leicht gefallen in den ersten 5 Minuten, als es ging um Self-Control und Chris Englert hatte, ich erinnere mich an eine Wortmeldung von ihm, Chris Englert, auch Professor in Frankfurt inzwischen und Chris hatte da was angemerkt zu dem Thema Self-Control, da habe ich auch nicht gesagt, ja Chris, logisch, hat einen Riesenfehler gemacht, müssen wir anders machen, aber der musste mich schon auch, es war kein Riesenfehler, aber er musste mich schon auch überzeugen, dass man das auch nochmal so und so sehen kann. Daraus entwickelt sich das dann. Deswegen mit aller Wertschätzung, aber kritischer Streit oder eine kritische Auseinandersetzung ist ja Job bei uns.
Ja, das ist schön, wenn der so angenehm auch sein kann. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
Boah. Handgelenk fixieren beim Golfspielen.
Okay, lass mich die Frage fixieren, natürlich im wissenschaftlichen Kontext.
Vielleicht ergibt sich der Rat eher aus dem Kommentar, der Bemerkung, die ich da bekommen habe, die ich als eine meiner ganz wichtigen Dinge vorher auch schon mal kurz erwähnt hatte, nämlich eben Schreiben tut weh. Und Schreiben tut weh bedeutet ganz simpel, ich hätte es mir nie vorstellen können, dass man nach jetzt so vielen Jahren Berufspraxis, wie schmerzvoll es immer noch ist, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen und jetzt anfangen zu schreiben, wie elendiglich langsam und schwierig das ist, mit sich selber zufrieden sein und solche Dinge zu machen. So. Und der wichtige Rat daraus ergibt sich insofern, als dass ich es ganz simpel weiß, dass es wieder so sein wird. So, dass ich weiß und das auch weitergeben kann an andere. So, es ist so viel leichter, mit viel Begeisterung eine tolle Studie zu machen und Daten zu erheben und Daten auszuwerten, als sich dann hinsetzen zu müssen und diese Dinge jetzt irgendwie aufzuschreiben. Stell dich darauf ein, es wird wehtun. Aber wir machen das zusammen und das wird erfolgreich sein.
Ich muss gestehen, manchmal bin ich überrascht, wenn ich dann tatsächlich, wenn ein Paper akzeptiert ist und dann publiziert, dass ich denke, Wahnsinn, das hast du geschrieben. Wie hast du das gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Gut, jetzt habe ich noch so ein paar generelle Fragen zur Sportpsychologie. Welche Ziele hast du denn für deine Zukunft und für die Zukunft innerhalb der Sportpsychologie?
Tatsächlich erwischst du mich mit dem Podcast in einer Phase, in der ich das noch gar nicht so klar sagen kann. Mhm. Für mich ist jetzt ja gerade die Zeit zu Ende gegangen. 10 Jahre Herausgeber, German Journal of Sport and Exercise Research. Mhm. Ich möchte so meine Rolle jetzt, ich möchte gerne sowas, nicht was völlig Neues machen, aber ein bisschen mal gucken, wie ich es beitrage. Also ich bin nicht so ein gutes Vereinsmitglied und skeptisch immer dann, wenn ich Seilschaften rieche und habe mein Schärfchen in die Sportpsychologie, auch in die Community, immer so ein bisschen über die Zeitschrift gesehen. Das ist jetzt schön zu Ende gegangen nach 10 Jahren, auch weil ich nicht mehr wollte und nicht, weil die anderen mich nicht mehr wollten. Das ist ein ganz schönes Gefühl und deswegen werde ich mich so ein bisschen neu aufstellen, mal gucken, wo ich hintreibe. Ich habe so ein paar Ideen. Mal gucken, im Kern möchte ich einfach so viel Zeit für Wissenschaft und Forschung verwenden, wie nur irgendwie geht, weil das ist mein Lebenselixier. Nein, das ist das, was ich, also doch plüschig, das ist das, was ich liebe. Das ist ein Lebenselixier. Ich habe Bock auf Forschung wie auf nichts anderes.
Okay. Und für die Sportpsychologie, wo siehst du die hinwandeln, inhaltlich vielleicht auch?
Ich habe darauf nur einen Blick von außen, aber der Blick von außen auf die jetzt auch auf das Sichtbarste, auf die Personenzusammensetzung im ASP-Vorstand lässt mich hoffen, dass da viel frischer Wind reinkommen kann. Und ich hoffe, dass jetzt gerade eben über dann auch diese Person, also Olli Stoll als Präsident, glaube ich, heißt es inzwischen in der ASP, der jetzt ja angewandte Sportpsychologie oder eben, ich denke, praktische Sportpsychologie schon seit Jahren macht und in diesem Handlungsfeld sehr erfahren ist. Ich würde mir erhoffen, dass es in die besprochenen Richtungen, so Praxis und Forschung, dass sich da vieles aufklärt. Ob es sich in die Richtung aufklärt, wie ich das für gut finde, wird sich zeigen. Aber mit Olli ist dort jetzt eben jemand, dem praktische Sportpsychologie als ein Themenfeld, mit dem sich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auseinandersetzen müssen. Mit dem ist dieses Thema jetzt im Vorstand ganz, ganz, ganz einflussreich besetzt. Und deswegen hoffe ich, dass ich an der Nahtstelle, die ist auch wichtig, Theorie und Praxis an der Stelle, dass sich da in den nächsten Jahren Dinge verändern werden.
Okay. Und die vorletzte Frage, die ist immer ein bisschen kritisch. Wenn du am System, und du hast es schon ein Stück weit angesprochen, etwas ändern könntest, was wäre das?
Das wäre, dass man die Qualität und Leistungsstärke von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der Anzahl Publikationen und Drittmittelsummen festmacht. Das ist eine Fehlentwicklung sondersgleichen, dass viele Publikationen etwas darüber aussagen, dass es ein starker Wissenschaftler und eine starke Wissenschaftlerin ist. Dass viel Drittmittel etwas darüber aussagen, dass es ein starker Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin ist. Stattdessen sollte es bei Drittmittelsummen und Zuwendungen doch viel interessanter sein, irgendein Maß zu finden und draufzuschauen, was kommt dabei raus. Und eine Publikation als solches ist nichts, aber auch gar nichts wert, sofern sie nicht von anderen Menschen irgendwie aufgenommen werden kann, die Gedanken weitergedacht werden oder in Frage gestellt werden. Also solange andere nicht mit dem, was ich publiziert habe, irgendwie umgehen, so ist es völlig, völlig wertlos. So, und deswegen eben diese zwei Kennziffern, die gehören weg. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist zu publizieren. Ich möchte es auch sehen. Wir hatten darüber gesprochen. Ja, also ich möchte sehen, dass die Menschen publizieren. Aber dass mehr gleich besser ist, ist völlig falsch. Leider habe ich keine gute Idee, wie ich dabei mithelfen kann, das Feld in eine entsprechende Richtung zu bewegen. Aber ich hoffe, dass es immer mehr werden, die sich daran anschließen, dass diese völlig blöde Idee von Impact Factors und Age Index als maßgebliche Kennziffern darüber, ob jemand gut oder nicht gut ist, oder der Run darauf, dass man jetzt 700.000 Euro Drittmittel hat und nicht nur 600.000. Das ist schlimm, und am schlimmsten sieht man das, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen es mittlerweile braucht, um eine wissenschaftliche Publikation hochrangig zu publizieren. Das sage ich jetzt bewusst sarkastisch und so doppeldeutig, wie es geht. Es gibt Forschungsprojekte, die brauchen 10 Menschen, damit was geschrieben wird. Aber es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen es heutzutage braucht, um eine einfache Befragungsstudie bei 50 Athleten zu machen.
Ich glaube, ich verstehe. Und jetzt aber die schöne letzte Frage, die du für dich nutzen kannst, darfst, sollst. Wem möchtest du denn auch gerne mit Blick auf deine wissenschaftliche Karriere oder auch darüber hinaus gerne Danke sagen?
Mindestens 2 Personen, und ich möchte kurz mal noch überlegen, ob es eine dritte dabei ist. Es ergibt sich aus dem Gespräch. Die erste Person, jetzt, das werden auch wieder Riesenthemen, ich fasse mich trotzdem kurz, ja? Aber die erste Person ist die, dass ich in einer Zeit meine akademische Karriere begonnen habe, in der es noch hieß, dass du nicht Professor werden kannst, wenn, und jetzt wörtlich, deine Frau dir den Rücken nicht frei hält. Ja, also das geht heute gar nicht mehr, sowas auch nur zu denken. Ich denke es auch nicht. Und wenn es offen gesagt worden wäre, dann hätte man schon im Jahr 2000 gezuckt an der Stelle. Ja, aber faktisch ist so, dass mir meine Frau den Rücken tatsächlich freigehalten hat. Ja, und ganz simpel, als Ralf die Assistentenstelle in Stuttgart bekommen hat, einfach mitgezogen ist und dann halt da gearbeitet hat. Und als Ralf Professor in Potsdam wurde, halt einfach nach Potsdam mitgezogen ist und das da dann gemacht hatte. Das ist unschlagbar und sensationell, und deswegen ist Eva eine Person, der ich das verdanke. Und dann gibt es ganz, ganz viele, die da noch eine Rolle spielen. Das ist meine Familie, auch in der heutigen Form jetzt. Und es wäre unfair, jetzt noch jemand rauszuheben. Aber Ralf wäre nicht Professor geworden, tatsächlich, wenn ihm an der Stelle ganz, ganz oldschool, entschuldige, der Rücken freigehalten worden wäre. Ich konnte mich sowas von fokussieren auf das, dass das eigentlich unbezahlbar ist, und unendliche Dankbarkeit an der Stelle.
Oh, wie schön. Die Frage zum Abschluss gefällt mir immer besonders gut. Ralf, dann bedanken wir uns alle, und ich ganz besonders bei dir, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast. Wir haben sehr, sehr lange gesprochen, aber ich finde, es hat sich von vorne bis hinten gelohnt. Ich habe für mich noch ein paar Sachen mitgenommen. Also das mit dem Stand- und Spielbein finde ich wirklich großartig. Und dieses Macht die Hausaufgaben ist auch immer wieder schön, finde ich, für sich. Egal in welcher Stelle in der wissenschaftlichen Karriere man ist, die sollte man wahrscheinlich immer machen. Und deswegen nehme ich das für mich nochmal mit. Ja, für dich alles Gute. Und es war mir ein Fest und ich sage vielen, vielen Dank.
Gerne geschehen. Dankeschön, Franzi, und euch draußen. Thank you.